ARD. Wolkenbeobachtungen. Perspektiven chronisch kranker Menschen. Von Raquel Meseguer-Safé und anderen WolkenbeobachterInnen. Hallo, ich bin Luzi. Ich werde dich für die nächsten 50 Minuten begleiten. Und das hier ist eine Einladung an dich, einfach nur zuzuhören. Diese Geschichten sind dazu gedacht, sie in Ruhe zu hören. Bitte mach es dir so gemütlich wie möglich. Vielleicht willst du einen Ort, an dem du dich ausstrecken oder angenehm einkuscheln kannst. Vielleicht möchtest du in der Nähe eines Fensters sein. Oder wenn du im Dunkeln besser Ruhe findest, könntest du die Vorhänge oder deine Augen schließen. Vielleicht bist du auch an einem Ort, an dem es schwierig ist, sich zu entspannen, im Zug oder an einem anderen vollen Ort. Wenn du gerade in so einer Situation bist, ist das okay. Es ist trotzdem möglich, dich auf diese Erfahrung einzulassen. Lass die Dinge zu, die du wahrnimmst und hörst, statt sie auszublenden. Komm in diesem Moment an. Nimm einen tiefen Atemzug und lass ihn langsam entweichen. Lass dein Gewicht in die Struktur sinken, die dich trägt. Fühle die Luft auf deiner Haut. Reite sanft auf den Wellen deines Atems. Die Zeit dehnt sich aus. Lass dich ein auf die Stille. Versuche, den Alltag hinter dir zu lassen. Dies ist ein Versuch, Verbindungen herzustellen. Stell dir vor, dass irgendwo in der Nähe, an einem öffentlichen Ort, eine Person versucht hat, einen Platz zum Ausruhen zu finden. Vielleicht liegt oder sitzt die Person so, wie du es gerade tust. Aber sie ruht sich aus, weil sie Schmerzen hat oder chronisch erschöpft ist. Stell dir vor, dass sie keine andere Wahl hat, als sich jetzt auszuruhen und dass dieser notwendige menschliche Akt ein Signal in das Raum-Zeit-Gefüge senden könnte, das uns als Sound erreicht. Etwa so. Stell dir jetzt eine weitere Person vor, vielleicht nur ein oder zwei Straßen entfernt, die sich einen Ort sucht, an dem sie pausieren kann. Stell dir vor, dass ihr Bedürfnis nach Ruhe die Partikel in der Luft, die sie umgibt, in Schwingung bringt, die wiederum andere Partikel anregen, wie eine Kettenreaktion, immer weiter und weiter, bis sie uns als Sound erreichen, wie dieser hier. Und dieser. Und dieser. Für mich wäre es so. Es gab einen klaren Unterschied vom einen auf den anderen Moment, zwischen davor und danach, wie eine in den Sand gezogene Linie. In einem Moment war da kein Schmerz und dann war da Schmerz. Und einfach so hat sich alles verändert. In meinem davor, als es mir noch gut ging, habe ich kranke oder behinderte Menschen oft nicht wahrgenommen. Sie spielten kaum eine Rolle in meinem Alltag, meiner Welt. Und jetzt, wo ich auf der anderen Seite dieser Linie bin, erkenne ich sie. Ich sehe sie und die Räume, die sie einnehmen. Ich sammle ihre Geschichten, verbinde sie mache sie hörbar. Denn um meiner Geschichte einen Sinn zu geben, brauche ich die Stimmen und Geschichten der anderen.
Auf meinem Weg zum Supermarkt ist eine einzige Ampel. Ich habe sie nie groß beachtet. Früher hätte ich vielleicht sogar gesagt, dass sie unnötig ist. Doch jetzt hat die Ampel eine größere Bedeutung für mich. Ein- oder zweimal die Woche gehe ich zum Supermarkt, weil ich Essen brauche. Nach dem Einkauf gehe ich raus, atme aus und laufe ein paar Meter. Dann kommt die Ampel. Sie sieht so stabil aus. Und wenn rot ist, sollte ich sowieso stehen bleiben, oder? Ich hatte noch nie eine Ampel umarmt. Jetzt schon.
Der Raum ist stickig und klein. Er ist vollständig mit Holz verkleidet, aber es riecht nicht nach Holz. Es riecht nach Staub. Irgendwie hatte ich mir Tonstudios glamouröser vorgestellt. Ich lege mich jetzt hier auf den Boden, bis wir weitermachen, sage ich zu den Menschen hinter der Glasscheibe. Okay, tönt es aus den Lautsprechern vor mir. Ich habe diesen Moment geübt. Bin vorbereitet. Habe einen Drachen aus dem 3D-Drucker mit ins Studio gebracht. Wenn ich meine Finger in seine Zacken presse, hilft mir das, mein Nervensystem zu regulieren. Ich schließe die Augen. Versuche mir vorzustellen, dass ich allein bin. Ich muss husten und frage mich, wie regelmäßig hier gesaugt wird. Aber das ist egal. Ich muss hier liegen und mich ausruhen. Muss versuchen, meinem Körper ein bisschen von der Ruhe zu geben, die er braucht. Die Zacken des Drachens pressen sich weiter in meine Finger. Ich merke, wie die Anspannung ein kleines bisschen weniger stark wird. Und versuche, tiefer zu atmen. Mein Bauch hebt und senkt sich. Ich frage mich, ob ich als komisch oder unprofessionell wahrgenommen werde. Ich habe viel darüber nachgedacht, ob und wie ich kommuniziere, dass ich Pausen brauche. Dass ich mehr Pausen brauche als in unserer Gesellschaft üblich. Nichts zu sagen, war nie wirklich eine Option. Entweder ich finde unter meinen Bedingungen statt oder gar nicht. Ich öffne meine Augen und starre an die Decke. Atme ein letztes Mal tief ein, bevor ich meinen Blick auf die Menschen hinter der Glasscheibe richte. Ich schaue auf die verschwommenen Punkte, die Gesichter sind, und stehe langsam auf. Lege den Drachen auf den Platz, an dem er auf meine nächste Pause warten wird, und setze mich wieder vor das Mikrofon.
Um mich in der Öffentlichkeit auszuruhen, bereite ich mich vor. Schal, Ohrstöpsel, Sonnenbrille. Ich finde Millionen Wege, mich anzulehnen, mein Gewicht zu verlagern, mich zu bücken, nur um ein wenig den Druck zu vermindern. Manchmal fühle ich mich, als hätte mir jemand den Stecker gezogen. Dann bin ich auf die Wände angewiesen, die mich stabilisieren. Die Tische, die mich auf sich liegen lassen. Die Stühle, die ich für meine Beine nutze. Die Böden, die mich halten.
An diesem Punkt hast du vielleicht schon mehr deines Gewichts an die Struktur, die dich trägt, abgegeben. Vielleicht bemerkst du, wie sich das Gewicht deines Körpers sanft neu anordnet, während du ein- und ausatmest. Vielleicht hast du deine Augen geschlossen. Vielleicht schweifst du manchmal von den Worten ab und findest wieder zu ihnen zurück. Oder in dir tanzen Bilder von Ampeln oder staubigen Studioböden oder Millionen Wegen, sich anzulehnen.
Die Kids laufen in der Sporthalle. Zu Beginn der Stunde bin ich mitgelaufen. Jetzt dröhnt mir das Prellen der Basketbälle lauter und lauter im Kopf. Ich stehe mitten in der Halle. Sie dreht sich, die Luft geht mir aus, die Arme werden schwer und die Beine weich. Die Bänke am Rand sind wie ein anderes Ufer. Unendlich weit weg. Langsam stütze ich mich zu Boden, lege mich hin. Spüre den kalten, harten Boden wohltuend am Rücken, sehe die Decke, die Lampen und höre das Brennen leiser werden. Die ersten Kids stehen neben mir, den Ball in der Hand. Ich sehe in ratlose Augen, bin selbst ratlos. Können sie das? 5 Minuten still sitzen und mich mitten in der Halle liegen sehen? Ich bin froh, eine so tolle Klasse zu haben. Die Bälle liegen im Korb und alle sitzen auf den Bänken. Irgendwann krabble ich auf allen Vieren an den Rand, setze mich zu ihnen, lasse sie die letzten Minuten spielen und beende leise die Stunde.
Es liegt im Wesen meiner Behinderungen, dass die Welt einfach nicht für mich gemacht ist. Oder viel eher bin ich nicht dafür gemacht, auf dieser Welt zu sein. Ich war eines dieser Babys, die ohne Technik und Brutkästen still und leise in die Nacht entschwunden wären. Weil mein Körper wusste, dass ich nicht für diese Welt bestimmt bin. Und doch bin ich hier. Fatigue ist nicht die Ursache meiner Behinderung, eher ein Problem, das durch sie verursacht wird. Ein voller Tag, ein Schultag, ein Arbeitstag ist für mich wie ein Marathon, den ich nicht bewältigen kann. Ich hatte schon immer Schmerzen, fühlte mich kraftlos und konnte nach ein paar Stunden einfach nicht mehr klar denken. Aber als Kind wusste ich nicht, was mit mir los war und war immer sehr bemüht, eigentlich sogar bis ins Erwachsenenalter, meine Schwierigkeiten zu verbergen und die Illusion von Normalität aufrechtzuerhalten. Eines meiner wichtigsten Mittel, damit umzugehen, waren Toilettenböden. In meiner Kindheit verbrachte ich enorm viel Zeit auf dem Boden von Toiletten. Selbst in meinen 20ern, als ich immer noch darum kämpfte, normal zu sein und mich an die erwarteten Arbeitszeiten zu halten. Viele, viele Male am Tag ließ ich mich auf den kühlen Kacheln nieder, mein Körper gegen abgerissene Toilettenpapierfetzen gepresst, mein Kopf neben fragwürdigen Wasserlachen. Ich hielt diesen Ekel aus, weil das immer noch besser war, als mich vor anderen hinzulegen. Also lag ich da und für einen kleinen, kostbaren Moment konnte ich meine Wirklichkeit leben. Ich lag da und versuchte auszurechnen, wie lange ich maximal so bleiben konnte, bevor meine Abwesenheit auffallen würde. Ich lag da und sehnte mich nach dem Ende des Tages und nach zu Hause und dem Luxus, mich hinlegen zu können, wann immer ich es brauchte. Der Luxus, nicht lügen zu müssen, über die Notwendigkeit, liegen zu müssen. Rückblickend erscheint es mir, dass ein solches Doppelleben zu führen bereits an sich eine erschöpfende Aufgabe war. Ich würde gerne von mir sagen können, dass ich heute nicht mehr auf Toilettenböden liege, dass ich schamlos alle möglichen öffentlichen Orte in der Horizontalen einnehme. Bewusste politische Akte der Freiheit, der Anarchie und der Selbstbestimmung. Manchmal schaffe ich es, einen ruhigen Ort zu finden und mich in der Öffentlichkeit hinzulegen. Das ist ein Fortschritt. Wenn ich ein erfülltes Leben führen will, muss ich mich lange in der Außenwelt aufhalten. Zu lange. Und so mache ich mich noch immer auf den Weg, den Gang entlang, in die Kabine und runter. Runter auf den Boden der Toilette.
Wenn du zuhörst und deine Sinne sich weiten, kannst du vielleicht die Luft um dich herum wahrnehmen. Ihr kaum spürbares Strömen, während sie sich durch öffentliche und private Räume bewegt. Vorbei an denen von uns, die sich ausruhen, und denen von uns, die andere Dinge tun. Sie nimmt uns in sich auf, atmet uns aus, beobachtet, verbindet uns.
Der Baumstamm der alten Hängebuche ist meine Rückenlehne. Ihre Zweige und Blätter reichen fast bis zum Boden und bilden ein geborgenes Zelt für meine Ruhezeit. Es ist gesellschaftlich anerkannt zu meditieren und so sitze ich in Lotusstellung und schließe die Augen. Das ist mein Schutzschild, meine Maske, um mich draußen ausruhen zu können. Um meine Welt etwas größer zu halten, ohne verurteilt oder zurechtgewiesen zu werden. Dann ein Rascheln direkt neben mir. Ein junger Mann sagt, ohne mich direkt anzuschauen, "Lass dich nicht stören, gleich gibt es eine Zaubershow für Kinder." Und drapiert Samtstoff auf einem Klapptisch. Bald darauf erscheinen viele ZweitklässlerInnen und setzen sich zu mir. Sie scheinen zu glauben, dass ich Teil der Show sei. Ich schaue mir ein paar Tricks an und denke, dass es schön ist, nicht der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. Als ich gehen muss, höre ich einige von ihnen enttäuscht murmeln.
Pause. Ich liege auf dem Boden des Theaterfoyers inmitten eines Waldes aus Beinen. Mit dem Stück können sie nichts anfangen. Es ist anstrengend und sowieso unverständlich. Ich lächle. Mir gefällt das Stück gut. Zeit für meine Tabletten. Ich setze mich auf und wühle in meinem Rucksack. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo sind Ihre Schmerzen heute? Vor mir umklammert ein alter Herr die Griffe seines Rollators. Aus dem Geäst über mir ertönt eine Stimme. Äußert sich abfällig über ihn. Die Baumkronen kichern.
Ich lebe mit einer Erkrankung, mit der ich kaum Energie habe und es mir selten möglich ist, das Haus zu verlassen. Ein richtiges Hochzeitsfest zu feiern, ist für mich utopisch. Um zumindest im kleinen Kreis im Standesamt heiraten zu können, habe ich wie immer jeden Schritt möglichst genau vorausgeplant. Leider habe ich mich an meinem Hochzeitstag aber verrechnet und weder meine Aufregung noch die lange Treppe im Standesamt mitbedacht. So musste ich mich schon vor der Zeremonie auf der Bank im Flur vor dem Trauzimmer ausruhen. Ich lag dort also auf dem Rücken, in meinem schönen Kleid, langsam und tief atmend. Der Standesbeamte kam besorgt herbeigeeilt. Das ist alles mit eingeplant, habe ich gesagt. Pläne müssen eben flexibel sein.
Inzwischen merkst du vielleicht, wo die Luft deine Haut berührt, wo Haut auf Muskel trifft, wo Muskel auf Haut auf Muskel trifft. Die Luft um dich herum dehnt sich aus, drückt an die Ränder der Dinge. Und vielleicht bemerkst du die Luft, die sich in den Zwischenräumen unter dir sammelt. Eine ungeduldige Ansammlung von Molekülen, die an deine Unterseite stupsen. Sie bewegen deinen Körper sanft vom Boden weg, hoch, höher, immer höher, noch höher, bis du oben im Äther bist und du all die Menschen sehen kannst, die sich an verschiedenen Orten, in verschiedenen Städten ausruhen, und dabei unter dir Muster und Konstellationen bilden und du eine Weile bei ihnen bleibst.
Um mich herum ist es dunkel und kühl. Kurz zweifle ich daran, ob das eine gute Idee war. Die plötzliche Stille macht den schrillen Ton im Ohr, das Gefühl von Strom im Körper und die Erschöpfung nur noch deutlicher spürbar. Ich schaue mich um aus dieser ungewohnten Position auf der Rückbank meines Autos. Das Material der Sitze hat etwas Warmes an sich. Eigentlich ist es gemütlich hier. Ich bin in der Tiefgarage. Ein bisschen fühlt es sich an, als dürfte niemand davon wissen. Es ist mitten am Tag, noch lange nicht Feierabend.
Das Gefühl, wie eine Sandburg im Wellengang, innerlich zu zerfallen. Auf dem Weg zu einem Treffen saß ich eines Mittags im Gras, weil ich nicht mehr konnte. Mein Körper war plötzlich so schwer, als hätte sich die Erdanziehungskraft in einem Wimpernschlag verdreifacht. Ich verstand damals noch nicht, wieso mir die Welt dann und wann auf einen Schlag und auf eine Art zu viel war. Heute habe ich ein Wort dafür: Reizüberflutung. Mal schwappt sie wie eine einzelne vorsichtige Welle in mein Leben. Mal ist es ein Wellengang, der nicht durch seine Stärke, sondern durch seine Kontinuität überwältigt. Und dann wieder fühlt es sich an wie eine ungebändigte Flut. Ein Wort dafür zu haben, macht es leichter. Manchmal merke ich es nicht. Oder bemerke es erst zu spät. Zeit und der Umgang mit ihr sind ein Drahtseilakt für mich, weil sich jede Pause wie ein Konflikt, ein Defizit oder ein sozialer Fauxpas anfühlt. Diese Pausen sind besetzt mit Scham, früh erlernt in Ausbildungs- und Arbeitskontexten. Meine Geschichte über das Ausruhen ist die Geschichte eines langen Wegs, den ich beschreiten musste, um mir überhaupt wieder Pausen zu erlauben.
An einem warmen Nachmittag im Juni war ich mit meinem Hund Rocky im Wald unterwegs. Normalerweise versuche ich, meine Zeit im Freien so zu planen, dass ich mich dort nicht hinlegen muss. Doch an diesem Tag, mitten auf dem Waldweg, forderte mein Körper eine Auszeit. Also legte ich mich mit meiner Mütze als improvisierten Kopfkissen auf den harten Boden. Rocky schien ganz erfreut über die Pause und setzte sich dicht neben mich. Ich fragte mich gerade, ob die spitzen Kieselsteine, die ich unter mir spürte, wohl meine Akupressurmatte ersetzen könnten, als ich direkt über mir eine perfekte, herzförmige Lücke in den Baumkronen sah, durch die der blaue Himmel zwischen den hell- und dunkelgrünen Blättern wie ein strahlendes Herz erschien. Es war, als würde das Universum mich fürs Ausruhen belohnen. Seit diesem Tag schaue ich öfter mal nach oben. Wer weiß, was ich sonst verpasse.
Unter dir breiten sich die Konstellationen geliebter Leben aus. Drei Personen rücken in den Fokus, zeichnen sich immer schärfer ab, wie ein Bild, das auf Fotopapier sichtbar wird. Da bin ich, auf dem Wohnzimmerboden. Da ist Nina, am Strand. Da ist Scott. Im Weltall. Während ich auf dem Wohnzimmerboden liege, konzentriere ich mich auf die Stelle, an der das Blau der Wand auf das Weiß der Decke trifft. Dorthin, wo wir beim Streichen der Wand nicht vorsichtig genug waren, als wir das Kreppband entfernt haben, sodass kleine Risse auf der Oberfläche sichtbar sind. Eine zerklüftete, unebene Küstenlinie. Vor einigen Monaten hat mir Nina von ihrer Besessenheit mit der App Menschen im Weltall erzählt. Die App zeigt, wie viele Menschen sich aktuell dort oben aufhalten. Sie erzählte mir, dass Rauszoomen das Einzige ist, was ihr dabei hilft, mit den Extremen, der Monotonie und dem täglichen Leben mit ihrer Erkrankung umzugehen. Sie zoomt raus, ganz weit raus, auf die internationale Raumstation. Und sie denkt gerne darüber nach, wie sich die AstronautInnen dort draußen fühlen müssen, während sie in einer Metallbox und einem Wust von Technik die Erde umkreisen oder entlang der Tag-Nacht-Grenze fliegen, der messerscharfen Kante, die Licht und Dunkelheit auf der Erde trennt. Oder wie es wäre, alle 92 Minuten einen orbitalen Sonnenauf- und Untergang zu sehen. Aber meist denkt sie darüber nach, wie es sich anfühlen muss, einer von nur 10 Menschen im Weltraum zu sein. Scott ist gestern auf der Raumstation gelandet. Er wird ein Jahr im Weltraum verbringen, um zu testen, wie sich die fehlende Schwerkraft auf den menschlichen Körper auswirkt. Er wird an verschiedenen Experimenten teilnehmen, wie etwa Flüssigkeitsverschiebungen vor, während und nach einem längeren Weltraumflug und ihr Zusammenhang mit dem Hirndruck und Sehstörungen. Kurz, Flüssigkeitsverschiebungen. Aber gerade jetzt versucht Scott das erste Mal, während seines Aufenthaltes zu schlafen. Er versucht einzuschlafen in Schwerelosigkeit, wo es kein Oben und Unten gibt, wo Boden und Decke sich gleichen. Er schwebt in einem Modul, das etwa die Größe einer Telefonzelle hat. Sein Schlafsack hält ihn an der Wand fest. Seine Arme schweben ein paar Zentimeter höher als sein Oberkörper. Sein Haar steht ab, aufgefächert, sodass zwischen den einzelnen Strähnen Platz ist. Ein Kissen oder eine Matratze sind nicht nötig. Ich denke über Schwerkraft nach. Diese Beziehung zwischen jedem Stück Materie im Universum. Wenn wir nicht gerade MathematikerInnen sind und komplexe Gleichungen anwenden können, um diese Beziehung zu beschreiben, nutzen wir Worte, um das Unbeschreibliche anzudeuten. Wir sprechen von einer Kraft, einem Sog oder einer gegenseitigen Anziehung zwischen mindestens zwei Körpern. Was bedeutet, dass es eine Anziehungskraft zwischen uns und allem um uns herum gibt. Nina erzählte mir, dass sie in diesem Sommer nachts an den Strand ging und darauf wartete, dass die Raumstation über sie hinwegflog. Sie wartete auf die 2 Minuten, die sie von jedem beliebigen Punkt der Erde aus sichtbar ist, auf ihrer 92-minütigen Umlaufbahn, die sie mit 28.000 Kilometern pro Stunde zurücklegt. Von der Erde aus ist sie ein helles Licht, das sich schneller und geradliniger als alles andere über den Himmel bewegt, aber trotzdem schwer zu erkennen ist. Nina liegt am Strand und wartet. Sie hat Schmerzen, aber fühlt sich von den Kieselsteinen und dem Sand unter ihr getragen. Weil sie Schmerzen hat, summt sie raus, ganz weit raus, und fühlt sich in die Schwerelosigkeit hinein. Sie stellt sich vor, wie sie ohne Konsequenzen Purzelbäume schlägt, wie sie ein großes Objekt mit einer sanften Bewegung aus dem Handgelenk bewegt oder einfach durch die Kapsel der Raumstation schwebt, ohne jede Anstrengung. Scott wartet auf eine Antwort des Kontrollzentrums und weil er dabei nichts Besseres zu tun hat, betrachtet er den Fuß seiner Kollegin, der unter einem Haltegriff eingehakt ist und dadurch ihren Körper vollkommen ruhig hält. Und er denkt über die Komplexität dieser einfachen Tätigkeit nach. Als seine Kollegin neu dort oben war, hat sie sich zu stark eingehakt, zu viel Kraft aufgewendet und ihre Knöchel und Gelenke ermüdet. Jetzt weiß sie genau, welchen Druck sie ausüben muss. Und ihre Zehen bewegen sich mit der Eleganz und Präzision der Finger einer Pianistin über eine Tastatur. Ich liege auf dem Boden, mitten in einem Schub. Ich taste mich langsam an die Bewegung heran, um mein Nervensystem zu beruhigen, dass ich nicht zusammenbreche, wenn ich mich bewege. In einem Bogen hebe ich meinen Arm vom Boden, strecke ihn langsam, ganz sanft über meinen Kopf. Ich mache das mit so viel Bedacht wie möglich. Keine ruckartigen Bewegungen, keine zusätzliche Anstrengung. Wenn ich den Arm zurück zum Boden bringe, ist die Berührung federleicht. Und ich lasse das Gewicht langsam abfließen. Zwischen diesen kleinen Experimenten denke ich gerne an alltägliche Gegenstände, die an all diesen drei Orten existieren könnten. Ein weggeworfenes Schokoladenpapier, das in die Ritze des Sofas gestopft wurde, am Strand angespült, gefangen und in einen schwebenden Müllsack gezwungen. Ein aus dem Garten hereingetragenes Blatt, schwimmend im seichten Wasser, als Andenken in ein Buch gepresst. Eine Haarspange auf der Kante der Fensterbank balanciert. Zwischen den Felsen, verfangen in einem Klettverschluss, der genutzt wird, um Werkzeuge daran zu hindern, wegzuschweben. Die Kraft, die die Erde auf die Raumstation ausübt, ist die kollektive Kraft eines jeden Berges, einer jeden Stadt, eines jeden Zimmers, eines jeden Menschen, einer jeden Schokoladenverpackung und eines jeden Sandkorns an jedem noch so abgelegenen Strand. Ich frage mich, ob Nina das bewusst ist, während sie am Strand liegt. Kilometer über der Erde wird ein einzelnes Sandkorn aus dem Lüftungsschacht geschleudert, vorbei an Scotts riesigem Auge, in Richtung der offenen Türe des Crew-Quartiers. 400 Kilometer tiefer an einem Strand ruhen ein paar Sandkörner in der Falte von Ninas Ellenbogen. 1500 Kilometer westlich davon in einer Stadt liegt ein einzelnes Sandkorn, das sich aus dem Baumwollfutter einer Tasche gelöst hat, unter meiner Fingerspitze auf den Bodendielen. Als Scott die Anweisung aus dem Kontrollzentrum erhält, ist er sofort wach. Er betätigt die Bremse, um die Kapsel um knapp 500 Kilometer pro Stunde zu verlangsamen. Er befindet sich nun in einem 25-minütigen freien Fall, bevor er in die Erdatmosphäre eintritt. Während sich die Kapsel aus der Umlaufbahn entfernt, beginnt sie Ellipsen zu zeichnen. Im Inneren steigt die Temperatur, die Luft wird zu heiß und elektrisch aufgeladen, dass sie jeden Funkverkehr blockiert. Die Kapsel ist ein Feuerball, der durch den Himmel fällt. Während des Falls spürt Scott, wie die Schwerkraft der Erde zurückzukehren beginnt. Zuerst nur langsam. Bald ist alles schwer. Zu schwer. Seine Checkliste, sein Arm, sein Kopf. Seit einem Jahr hatte er nicht mehr das Gewicht seines eigenen Kopfes tragen müssen. Seine Uhr fühlt sich schwer an seinem Handgelenk an und das Atmen fällt ihm schwer. Er hört das zunehmende Rauschen, während die dichtere Atmosphäre an der Kapsel vorbeiströmt. Er fällt in Schallgeschwindigkeit. Er fällt. Er wartet. Er beobachtet. Mit einem Ruck öffnet sich der Fallschirm. Der Boden kommt näher und näher. Er spürt das harte Knacken in seiner Wirbelsäule, als die Kapsel auf der Erde aufschlägt. Er ist unten angekommen. Er ist gelandet. Nina steht auf und läuft zurück zu ihrem Auto. Ich starre auf die zerklüftete Küste. Ich frage mich, ob du gelandet bist. Ich frage mich, ob du noch einen Moment bleiben wirst oder ob du über die Anziehungskraft nachdenken wirst, die wir aufeinander ausüben. Ich frage mich, ob du dich an die Menschen erinnern wirst, die sich an Ampeln oder auf staubigen Studioböden ausruhen oder Millionen Wege finden, sich anzulehnen. Ich bleibe noch hier und sende ein leuchtendes Signal. Halte inne und warte. Wolkenbeobachtungen, Perspektiven chronisch kranker Menschen von Raquel Messeker-Safé. Gesprochen von Luzi Schröder. Mit
Die Ampel von Sarah Steinbart.
Staubiger Studioteppich von Alina Buschmann.
Chronic Drain von Jördis Spengler. Gelesen von Lea Gockel.
Ratlos von Wieland Oehme. Gelesen von Yannick Kess-Kunkel.
Toilettenböden von Anna Barry. Gelesen von Noah Winter.
Ein paar Tricks von Michelle Leise. Gesprochen von Toni Kelm.
Ein Wald aus Beinen von Lydia Ketter. Gelesen von Joy Lennigan.
Eine richtige Hochzeit von Franziska Hanek. Gelesen von Bex Patterson.
Abgetaucht von Nicola Malkmus. Gelesen von Anna Berkenhoff.
Chrononormativität von Alex Wynn Schmiedel. Gelesen von Lea Gockel.
Ein Zeichen des Himmels von Ash Brugger. Gelesen von Sam Sabur.
Und Auszügen aus Endurance, mein Jahr im Weltall von Scott Kelly. Regie Raquel Messeker-Safé. Komposition und Sounddesign Jamie McCarthy. Übersetzung und Co-Regie Noah Winter. Dramaturgie Felicitas Arnold. Community Management Lea Gockel. Produktionsleitung Hattie Gregory. Co-produziert von Make. Aufgenommen in den Kommune 2010 Studios. Unterstützt durch das KünstlerInnenhaus Musonturm. Eine Adaption der Performance A Crash Course in Cloudspotting. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2024.